Was war dein erstes Handy?
Alcatel.
Oh, das hat man gar nicht. Welche App ist bei dir am meisten in Gebrauch?
Outlook.
Welche technologische Superkraft hättest du gerne?
Technologische Superkraft.
Okay. Beamen oder sowas?
Ja, beamen wäre natürlich, würde mir massiv Zeit einsparen. Das wäre traumhaft. Ja. Ja.
Und wer ist aus deiner Sicht der derzeit oder die wichtigste Tech-Denkerin oder Denker?
Elon Musk ist für mich. Also.
Woran denkst du als erstes beim Wort Digitalisierung?
An Verbindung, an ich sag mal, und KI.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Tja, und damit willkommen zu unserer neuen Folge. Und heute sprechen wir mit einem Mann, der, ja, man kann schon sagen, die Robotikbranche so ein bisschen revolutionieren möchte.
Genau, und unser Gast ist David Reger, Gründer und CEO von Neura Robotics, ein Unternehmen, das in den letzten Jahren für viel Aufregung gesorgt hat.
Ja, und erst kürzlich im Juli 2024, da hat Neura Robotics oder ist Neura Robotics mit dem Humanoid Robot Developer Program von Nvidia beigetreten. Und da kann man ja schon ein paar spannende Entwicklungen erwarten, was so die kognitive und humanoide Robotik betrifft.
Darüber wollen wir mit ihm sprechen, auch welche Rolle dabei Deutschland spielt und was vor allem bedeutet das für unseren Alltag.
Tja, und dann gibt es bestimmt noch ein paar persönliche Geschichten.
Und wir werden ihn fragen, wie er darauf kommt, dass Elon Musk keine Ahnung von Robotik hat, obwohl es ja sein Vorbild ist. Also das könnte spannend werden. Bleibt unbedingt dabei.
Genau, und damit hallo David.
Hi zusammen.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Und jetzt haben wir schon viel gequatscht und ich quatsche trotzdem noch ein bisschen weiter und stelle dich nochmal kurz vor. Du bist ja Gründer und CEO, wir haben schon gehört, von Neura Robotics. Du hast 11 Geschwister und bist der Älteste. Das ist eine Menge. Also wart ihr quasi eine Fußballmannschaft. Hast also auch früh Verantwortung genommen. Ich finde auch sehr spannend, dass du in San Francisco warst und auch als Sozialarbeiter gearbeitet hast. Und bist dann irgendwann nach Europa zurück und hast dich dann in deine Karriere bemüht in der Automations- und Robotikbranche. Und Neura Robotics hast du eben 2019 gegründet. Ja, wie kam es dazu?
Genau,
also hast gedacht, du brauchst jemanden zum Bügeln zu Hause und deswegen brauchst du einen humanoiden, genau, kognitiven Robotiker.
Ja. Also der tatsächliche Grund war, ich habe ja vorher schon ein Robotikunternehmen bauen dürfen, mhm, und habe dort einfach nur nochmal gesehen, dass Robotik echt nur ganz am Anfang ist, dass wir es falsch gemacht haben vorher, dass es nicht, was heißt falsch, dass durch KI natürlich die Robotik eine ganz andere Perspektive bekommen hat. Und dann wollte ich natürlich wieder etwas von Grund auf neu aufbauen und wirklich alles dafür zu bedenken, dass Roboter plötzlich mitdenken, Dinge sehen, hören, fühlen und dementsprechend Entscheidungen treffen können. Und da habe ich mir vorher natürlich durch ein paar Projekte auch, sag ich mal, dieses Selbstvertrauen geholt, wo ich dann dachte, okay, jetzt kann ich es einfach tun. Und 2019 war es dann soweit, habe ich ein bisschen Geld bekommen und ging gleich los, ja.
Und wie kam es jetzt dazu, Sozialarbeiter in San Francisco? Was ist das, so ein Hobby dann oder was war das?
Ich dachte tatsächlich nach meiner Ausbildung, also ich habe nicht studiert, ich hab eine Ausbildung gemacht, dachte ich, ich mache noch etwas, was nicht für mich ist. Ne? Alles, was man geht zur Schule, für wen? Für sich selber. Ne? Und da dachte ich, okay, ich gehe irgendwo so ein bisschen kurz mal weg, ein halbes Jahr oder so, und habe einige Projekte angeschaut und habe ich ein spannendes in der USA gesehen. Und aus einem halben Jahr wurden dann irgendwann mal eineinhalb Jahre, weil es mir dann auch wirklich gefallen hat. Das war genau mein Ding. Jedoch war das nicht wirklich skalierfähig und auch wirklich nicht wirklich nachhaltig in meinen Augen, wo ich dachte, okay, gut, es gibt sicherlich auch andere Fähigkeiten, die ich habe, und die will ich gerne anwenden, um wirklich, ich sag mal, nachhaltig die Welt zu verändern und nicht nur wirklich punktuell und einzelnen Leuten, wo dann 90% eigentlich von dieser Person dann abhängt und nicht in meinen Händen liegt.
Mhm. Aber gerade in San Francisco ist ja auch spannend. Ich glaube, wenn man da heute hingehen würde, wäre das nochmal notwendiger wahrscheinlich als damals. Aber wie kamst du auf San Francisco dann? Also, hat dich schon das Tech-Umfeld gereizt? Oder?
Ja, also tatsächlich das Wetter und dieses... ich sag mal, man hat Filme über Kalifornien gesehen und man dachte, okay, wow, das mit was Gutem, Sozialem zu kombinieren, wäre doch die Lösung. Ne? Vorher habe ich tatsächlich ein Projekt eigentlich in Chicago Area annehmen wollen. Das war Death Row, also ist die Todesstraße sozusagen, Leute, die zu Tode verurteilt wurden, da gibt es auch ein Projekt. Man kann mit diesen Menschen noch arbeiten auf dem Weg dorthin. Und das hat mich irgendwie interessiert. Also es hat mich irgendwie berührt, auch die Geschichte von der Person, also die ihren Vater verloren hat durch einen Mord und dann sich dafür eingesetzt hat, eigentlich die Person, die ihren Vater ermordet hat, irgendwie zu kämpfen, dass er nicht sterben muss. Da wollte ich eigentlich hin, dann aber durch die Ausbildung, 3 Wochen Ausbildung in Miami, dann auch andere Projekte angeschaut und dann dachte ich, okay, es wäre vielleicht, kann man mit Menschen arbeiten, denen man noch helfen kann und wirklich helfen kann. Und es wäre dann in San Francisco und gleich kombiniert natürlich mit schönem Wetter und toll, bin ich dann auch dorthin. Und es war ganz spannend, es war ja 2009, 2010, es war die Zeit nach dieser 2008 Crash in den USA durch die Lehman Brothers, habe ich halt, waren deutlich mehr Leute auf der Straße wie zuvor. Natürlich, wenn ich es heute anschaue, macht es mich super traurig. Ich war jetzt vor kurzem wieder dort, bin durch die Straßen gelaufen und sehe eigentlich, da wo man gearbeitet hat,
es
ist viel schlimmer geworden. Es sind mittlerweile autonome Zonen geworden. Also man kann da gar nicht mehr reinlaufen. Und das nimmt einen mit. Aber ich glaube, auch deshalb habe ich eine richtige Entscheidung getroffen, einen anderen Weg zu wählen, Menschen zu helfen.
Ja. Vor allen Dingen der Weg nach Deutschland. Ich meine, Silicon Valley ist um die Ecke, also Robotik, und dort hätte ja auch gepasst. Warum Deutschland?
Deutschland, ich bin ja zuvor in der Schweiz gewesen, 7 Jahre, und habe dort Unternehmen gebaut. Ich habe 3 Unternehmen vorher aufgebaut. Dann dachte ich wirklich, also ich habe wirklich gesehen, Deutschland hat schon die Infrastruktur, Deutschland hat alles und gleichzeitig hat Deutschland heute mehr Bedarf wie zuvor. Und das hat mich natürlich auch nach Deutschland geholt, weil ich dachte, ich will wieder, am liebsten natürlich in Rottweil, da wo ich herkomme, aber dort hätte ich auch nicht die Mitarbeiter hinbekommen, vor allem für einen Anfang, wo man noch ein Nobody ist. Ne? Und deswegen habe ich mir Metzingen ausgewählt, ist ungefähr die gleiche Größe, also ich bin kein Stadtkind, ich habe in San Francisco gelebt und so weiter, das war dann auch genug. Wollte nah an Stuttgart sein, die Infrastruktur nutzen, jedoch ein bisschen außerhalb, also direkt am Flughafen, und deswegen auch Metzingen.
Ja, spannend. Und trotzdem hattet ihr ja mit Neurorobotics auch mal so einen Ausflug nach China gemacht. Wie kam das?
Das kam dadurch, dass tatsächlich Deutschland nicht an Visionen glaubt oder nicht versteht, was Visionen sind. Und das war auch mit der Anfang. Ich musste mir Gelder holen, um meine Vision zu verwirklichen, die ich hatte. Und ich hab mir alle Länder angeschaut, ich habe mir Investoren aus allen Ländern angeschaut. Und es war damals halt einfach so in Deutschland, da waren die Leute, also die Investoren haben natürlich den Amerikanern nachgemacht, das heißt, die waren alle in der Metaverse, und die, ich sag mal, die Unternehmer, für die war das zu innovativ, zu crazy, wenn ein Roboter mit einem unterhalten wird und Dinge versteht.
Zu innovativ, okay.
Und das war denen dann ein Tick zu weit, das war zu weit in der Zukunft, ehrlich gesagt. So, und dabei war dann Japan natürlich das richtige Ziel, also da habe ich damals auch Investoren aus Japan angelächelt, bin mit denen eigentlich einig geworden, das war auch so ein Corporate. War dort halt das Problem, die Strukturen, und Japan ist ziemlich, ich sag mal, strukturiert und hat alles, braucht extrem viel Zeit. Und und das habe ich auch als Schwäche gesehen, für ein Unternehmen schnell skalieren zu müssen, dann auf Dinge warten zu müssen und so weiter. Und somit habe ich die Entscheidung getroffen, die ich eigentlich damals durch KUKA eigentlich verurteilt habe. Ich habe gesagt, das war nicht richtig, ne? So dass Deutschland wirklich es zulässt, dass so ein gutes Unternehmen oder ein wichtiges Unternehmen, infrastrukturell wichtig Unternehmen für Deutschland, Deutschland verlässt, nach China. Hab dann aber gedacht, okay, ich finde einen Weg, wie ich mit den Investoren in China ein Unternehmen gründe, was dann halt aber die ganzen IP und die, sag mal, die ganze Capital Increase Rights und so weiter in Deutschland hält, mit mir als Person. Und das war eigentlich auch der Weg. Das heißt, ich habe dann so eine China-deutsche Kooperation einberufen, mit Neura Robotics, damals gestartet als Hans Robot. dann
Hans Robot.
Genau. Ja, aber witzigerweise, der Hans, also Hans kommt nicht von mir, sondern von dem chinesischen Großkonzern, welcher wirklich innovativ ist und so ein Automatisierungsbude aus China, aus Shenzhen, mit denen ich mich recht schnell, ich hab mich mit ihm getroffen, wir wurden uns einig. Der fand meine Vision geil, er fand den Weg, wie ich die verwirklichen will, mega, und hat gleich gesagt, hier hast du das Geld. Ne? Und er hat mir damals im ersten Jahr, ich meine, 2,5 Millionen gegeben, im zweiten nochmal ein bisschen mehr, wenn ich das erreiche. Das heißt, ich habe nur 1 Jahr Lebenszeit gehabt und musste rennen, und es war gut für uns. Und natürlich habe ich dann irgendwann mal, und das war ja auch dieser, warum sind wir dort wieder weg, auch die Nachteile davon verspürt. Also das heißt, ich habe zwar alles korrekt gemacht mit meinen Capital Increase Rights, mit den IP Rights und so weiter, jedoch waren wir dadurch kein chinesisches Unternehmen, und somit war der Transfer von Geldern aus China nach Deutschland eigentlich nicht möglich geworden. Ja. Und weil wir auch, und so wurde es dann irgendwann mal zu einem Problem, was wir dann lösen konnten. Und deswegen sage ich, es war nicht falsch. Es war ein Umweg, den ich gehen musste, damit in Deutschland ein tolles Unternehmen wie Neurein stehen kann.
Mhm. Ja, wir können ja gleich noch reden. Der ehemalige Kuka-Chef ist ja auch bei euch dann wieder gelandet. Interessante Entwicklung. Ähnlich wie Lilium war ja dann auch so eine Geschichte, dass ein Airbus-Manager dahin ist. Also hochinteressant, können wir gleich nochmal reden. Aber vielleicht vorneweg, ihr produziert ja Roboter, vor allen Dingen auch humanoide Roboter. Und das Ziel ist vor allen Dingen, dass die kognitiv was drauf haben. Vielleicht kannst du nochmal kurz erklären, worum es da geht. Was ist, warum ist das wichtig?
Genau.
Manche sagen ja die eine Richtung, nee, wir brauchen doch keine Roboter, die auf zwei Beinen laufen und zwei Händen. Das ist sowieso nicht optimal, sagen die einen. Warum bastle ich nicht überall einen Roboterarm dran? Aber andere sagen, nee, diese Welt ist auf Menschen ausgelegt. Warum nicht also Roboter auch menschlich machen? Also was ist eure Vision dort?
Ja. Die Vision ist recht einfach. Also wir kommen ja auch nicht, wir machen ja nicht nur ausschließlich Humanoide, wir machen sie in jeglicher Form. Mhm. Und das ist, glaube ich, der Vorteil von neuerer Robotics. Wir können überall mitreden und keiner sagt, okay, die sind jetzt biased, ne? Mhm. Also natürlich, entwicklungstechnisch, und da ist wirklich, also ich bin selber Visionär und auch Entwickler, ne? So, das heißt, ich würde am liebsten nur Humanoide bauen und die sind halt faszinierend und sehr komplex. Wir haben sie aber, und der Vorteil in Deutschland, was auch ein Nachteil ist, dass man hier nicht einfach nur an eine Vision glauben kann und sagen kann, hey, ich mache jetzt was Geiles und es wird in der Zukunft in 10 Jahren was Großes, der größte Markt der Welt, sondern hier muss man wirklich auch in sehr kurzer Zeit einen gewissen Return liefern. Und dazu war das natürlich notwendig, dass wir heute Produkte schon in den Markt bringen. Der Vorteil dadurch entstanden, dass wir heute kognitive Roboter in den Markt gebracht haben, das heißt Arme, die dann hören, sehen, fühlen können und ein Gehirn dahinter haben, das heißt eine starke GPU-CPU integriert on the edge. Und somit können sie zum Beispiel Funktionalitäten und Skills erlernen. Und das macht die Roboter kognitiv. Und all das ist dann natürlich im Humanoiden dann auch wieder vereint, weil ich sehe im Humanoiden auch nur zwei Arme auf einer unstabilen Plattform. Ne? Und deswegen ist die Frage schon zu Recht, ne? Brauchen wir Humanoid? Und dann kommen wir zu diesem Punkt, warum braucht es Humanoid? Heute eine Applikation wirklich durchzuführen, braucht man ja immer die ganzen Anlagen dafür. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Schritt automatisiert wird, dann wird eine Riesenanlage dafür gebaut. Dann wird da drin ein Schritt und es wird, und am Ende, am besten, man ändert nichts davon. Warum? Weil es sehr teuer war und sehr komplex. Ein Humanoider kann eigentlich in dem Umfeld wie heute, wo die Menschen auch bis heute gearbeitet haben, einfach eins zu eins in den gleichen Umfeld eintreten und hat die Fähigkeit und kann sich dann optimieren und verbessern. Und das ist eigentlich, wo jeder auch dieses große Potenzial sieht. Da habe ich zum Beispiel ein Unternehmen, mit dem ich zusammenarbeite, die Motoren bauen in großer, für viele große Automotive. Und die müssen ja zum Beispiel, um gegen, also nicht gegen, vielleicht mit China mithalten zu können, müssen sie halt auch extrem die Kosten reduzieren. Das heißt, sie müssen knapp 30.000 Leute loswerden. Und wenn
da kenne ich eins. Nicht VW, oder?
Nein. Also ich korrigiere sofort. Nein. Hat nichts mit dem zu tun. Aber es, genau, dieses Unternehmen. Und dann, die können nicht einfach Anlagen für einkaufen. So eine Anlage kostet mal 200.000 oder so. Und dann braucht man sehr viele und die sind sehr unflexibel. Die Welt entwickelt sich aber jetzt gerade extrem schnell. Das heißt, die müssen sehr schnell reagieren können, umstellen können, verändern können. Und das ist der große Vorteil der Chinesen, dass sie halt sehr viel Labor haben, ne, Working Labor haben und sehr umstellen können. Und da sehe ich halt dieses große Potenzial. Gleichzeitig vielleicht noch ein wichtiger Punkt, warum die Welt jetzt gerade so verrückt nach humanoider Robotik sind, durch die Chinesen. Weil die Chinesen announced haben, die wollen bis 2030 35 Millionen, sogar ein bisschen mehr, aber 35 Millionen kognitiv, also die schreiben nicht explizit humanoid, aber es geht denen AI-driven Robots. Das heißt, die wollen so viele Roboter reinbringen, dass sie 5% Working Labor dadurch ergänzen.
Ja, müssen sie auch.
Das müssen sie auch. Und das Spannende ist ja, wenn die das tun, sind wir hier bald ein Museum. Das heißt, wenn wir jetzt anfangen und sagen, wir zweifeln noch in 5 Jahre, dann sind wir nicht mehr da. Ja. Und das ist, glaube ich, das Spannende der Sache.
Mhm. Ja, das haben hier noch nicht viele verstanden, ja.
Nein.
Du sagst ja aber selbst, dass die Humanoiden ist ja eigentlich die höchste Kunst dann am Ende, ne? Weil das ist ja schon eine wackelige Angelegenheit, ja. Weil das Gehen wie ein Mensch ist natürlich jetzt nicht so einfach für so einen Roboter, wenn er eigentlich noch eine andere Aufgabe hat und nebenbei gucken muss, dass er nicht umkippt oder das Gleichgewicht verliert. Ihr habt dann auch so schöne Videos, wie so einer dann bügelt. Also potenziell geht das auch im Hausgebrauch, aber ist wahrscheinlich eher die Nebenanwendung. Heißt das, dass die Humanoiden dann die ganz hohe Kunst werden für Umfelde, die sehr flexibel sind, weil wo du halt mal in die Hocke gehen musst oder mal um die Ecke greifen musst, ist es das?
Ich denke vor allem da, wo jetzt heute Menschen noch sind. Ne? Das heißt, wir hatten ja schon sehr viel automatisiert, auch in Deutschland, auch vor allem, aber nur so sehr große Serienprodukte. Das Tolle an einem Humanoiden, der kann halt sehr flexibel sein. Das heißt, weil der kognitiv ist, kann der auf verschiedene Situationen, vor allem auf abnormale Situationen reagieren. Und deshalb natürlich wird er natürlich ein viel größeren Umfeld bekommen. Also heute gibt es Programmierer für alles. Die wird es in der Zukunft nicht mehr geben, weil ein Roboter halt, also ich weiß nicht, ob ihr unseren For Anyone mal kennengelernt habt, aber mit dem kann man ganz normal unterhalten. Mhm. Und wenn man jetzt zum Beispiel mit dem im Raum steht und sagt, hey, For Anyone, nimm mal die Kiste, nimm die Bauteile hier raus und leg sie in die kleine Kiste, dann fängt der Roboter einfach an. Und er macht es dann. Und man sieht, er macht es richtig gut.
Aber da ist ja die Magie wirklich das Kognitive und da ist ja wurscht, ob was für einen Körper hat. Das ist ja
richtig,
dann das On-Top.
Genau.
Ne?
Ich glaube, da geht es halt darum, schnell zu reagieren und schnell keine Anpassung von der Umwelt, zu haben, sondern wirklich in dem gleichen Umfeld zu agieren.
Ja.
Mhm. Einige Unternehmen, auch gerade die Chinesen, wird ja auch daran gleichzeitig gearbeitet, nicht nur die Roboter herzustellen, sondern auch dahin zu kommen, dass die sich dann selber irgendwann herstellen.
Ja.
Das ist ja der Clou dabei. Wir brauchen ja viele davon und das relativ schnell eigentlich, oder die Chinesen zumindest, bei uns will ich noch gar nicht drüber reden, aber seid ihr da auch in der Richtung unterwegs, schon den nächsten Schritt zu denken, die Produktion derselbigen?
Ja, wir haben ja announced, dass wir 5 Millionen Roboter, also kognitive Roboter, wir sagen nicht humanoid, Roboter bis 2030 bauen wollen und wie natürlich auch über Roboter, die Roboter bauen. Und vor allem, wenn die Roboter kognitiv werden, macht das plötzlich Sinn.
Ja.
Und wir müssen natürlich auch in Deutschland, also wir haben ja auch wir haben die Produktion aus China nach Deutschland verlegt. Und warum? Weil ich ganz einfach gesagt habe, hey, wir müssen ja zeigen, dass es sich lohnt. Mit kognitiver, intelligenter Robotik, dann ist wurscht, wo wir, auf welchem Kontinent wir sind. Wir müssen es hinbekommen, dass die Roboter auch hier kostengünstig gefertigt werden können. Und wir können es auch heute zeigen und beweisen. Gleichzeitig haben wir natürlich auch den großen Vorteil, dass heute einige große Roboterhersteller mit uns zusammenarbeiten und unsere Produkte in den Markt tragen. Somit bauen wir jetzt gerade auch diese Community, die so notwendig ist. Ne? Das heißt, am Ende geht es nicht nur darum, sehr viele Roboter in den Markt zu bringen, sondern wie bekommen wir es hin, dass diese Roboter wirklich, ich sag mal, intelligent genug sind. Und da haben wir als Neura als einziger weltweit diesen Ansatz, dass wir natürlich schon heute alle Roboter, die im Feld sind, die Synergien nutzen, weil das sind Roboter, die sind halt einfach auf einer stabileren Plattform. Aber im Endeffekt tun sie ja auch etwas. Ne? Zum Beispiel ein Roboter, der schweißt, der gibt uns ja Daten, ich fühle.
Mhm.
Genauso zum Beispiel ein Kognitiver von uns, wenn der schweißt, dann hört er, sieht er, fühlt er. Dann habe ich alle drei, sag ich mal, und kann darauf wirklich einen Experten erzeugen.
Mhm.
Und wir nennen das Neuraverse, das ist die Plattform, in der alle Roboter von uns verbunden sind. Und sei es, egal welche Formfaktor, und das sage ich immer, der Insight matters. Und das ist die Plattform. Und ich glaube auch, dass das der entscheidende Punkt sein wird, den wir als Vorteil wieder nutzen können, auch gegenüber anderen Kontinenten,
die
China,
von
wie in Asien oder.
Ist ja auch am Ende für euch der Punkt, warum ihr in Deutschland produzieren könnt, oder?
Genau.
Ihr braucht nicht so viele Menschen dann am Ende vielleicht, die teuer sind.
Genau, wir brauchen, also ich sag mal so, wir brauchen nicht so viele Menschen, um
dann die
sehr
guten,
viele Roboter.
Aber, weniger von
aber natürlich. Ich sag halt, wir haben sie hier auch nicht. Also, ja, das Ding ist halt, aber wir müssen es so wertschöpfend wie möglich schaffen in Deutschland. Weil ich glaube aber, dass wir hier einen ganz anderen Vorteil haben. Wir haben halt wirklich die Prozesse bis heute entwickelt. Ne? So, nehmen wir die Automotive-Industrie oder nehmen wir egal welche Industrie, wir waren nun mal stark, sag ich mal, in dem, wie die Prozesse ausschauen, wie wir daraus eine Synergie erzeugen, und dann haben wir halt in China gefertigt, ne? Weil es dort Labor, sag mal, Costs halt einfach ein bisschen weiter unten war.
Sind denn bei euch dann theoretisch alle Roboter gleich gut? Oder könnte man sagen, ich behalte mir immer den besten Roboter für mich hier in die Produktion, damit der die anderen Roboter baut? Aber wenn ihr so die sich gegenseitig lernen, dann müssten ja alle theoretisch gleich schlau sein. Oder kann man bei Robotern dann schon feststellen, ach, der eine ist ein bisschen besser in der Mechanik und kann besser greifen
als
der andere? Gibt es sowas?
Ja, klar. Die sind sehr, also deswegen haben wir so viele. Sonst hätten wir einen für alles. Genau. Ne? Wir haben verschiedene. Das heißt, Kosten machen natürlich, also zum Beispiel eine Lara-Serie, die ist halt auch wirklich auf diesem, also sehr, ich sag mal, kosteneffizient gebaut. Mhm. Also die sind wirklich dafür, dass sie, und die sind nicht jetzt aufs Maximale in der Sensorik ausgestattet oder was auch immer. Die sind sehr darauf getrimmt, schnell einfach zum Ziel zu kommen. Aber dann, sage ich mal, von den kognitiven Fähigkeiten natürlich ein gewisse Einbußen, die dort gemacht werden. Die fühlen dann und alles andere muss hinzugefügt werden. Bei einer Mayra, da ist schon alles drin. Mhm. Da sind zum Beispiel alle Sensoren, die man braucht, das Hören, Sehen, Fühlen, schon integriert und natürlich alles vom feinsten, höchste Präzision. Wir sind da mit 6 μ Wiederholgenauigkeit, auch der präziseste Roboter der Welt, also mit Absolutgenauigkeiten von 40 μ oder so als Standard. Das sind halt, aber das braucht man nicht überall. Ja. Ja, und vor allem, wenn man kognitive Fähigkeiten hat, dann sieht man, und so wie der Mensch, wir können nicht sehr genau positionieren, aber sobald wir die Augen dazu schließen und einen Tast sind, können wir Dinge plötzlich sehr präzise greifen. Und das entwickelt sich hier gerade auch in die Zukunft. Also ich sage immer, für uns ist gerade jeder, ist auch Verständnisfrage. Das heißt, welche Branche braucht welches Produkt? Ja. Ne, fürs Schweißen. Wollen wir, dass der Roboter jetzt alles voll autonom entscheidet oder wollen wir dem Roboter einfach mal ganz schnell zeigen, wo der schweißen soll und dann soll er es selber tun? Mhm. Und das sind die Fragen. Ich glaube, das ist auch eine gewisse Transition Time, sage ich immer, also eine Zeit, wo wir uns auch an den Markt anpassen müssen, weil das für eine Verständnisfrage ist. Und da kommen wir wieder zu einem Humanoid-Faktor. Warum bauen wir Humanoide? Hat auch viel damit zu tun, auch viel mit meiner Mutter zu tun, sage ich immer. Warum? Meine Mom hat seit 15 Jahren baue ich Roboter. Sie fragt mich sehr oft, David, was machst du eigentlich? Ne? So tolles Auto, tolles Ding, was machst du eigentlich? Und dann zeige ich Robotik. Und dann zeige ich ein tolles Video, wo so ein Arm dann irgendwas schweißt, so ein Arm irgendwas aus der Maschine rausholt. Und dann sagt sie, wow, das sieht kompliziert aus. Cool, danke, schön. Und dann 2 Jahre später fragt sie mich wieder. Und daran habe ich gemerkt, also meine Mom ist alles andere als demente, sie hat es einfach nicht ganz verstanden. Mhm. Dieser Arm sagt ihr nichts. Ja. Und da habe ich dann gemerkt, ich bin ja der Robotiker, das heißt für mich, ich finde alle Arme toll und finde es cool, was sie tun, aber die meisten Menschen, ich sag mal 90%, 95% der Menschen haben es nicht verstanden. Seit ich ihr einen Humanoiden gezeigt habe, da ruft sie mich an und sagt, und hat neue Ideen, was der alles tun könnte. Das hat sie ja vorher auch schon tun können, ne? Ja. Hat sie aber nicht. Und deswegen sage ich, das ist auch eine Verständnisfrage, eine Akzeptanzfrage. Die Menschen sehen ein Gerät in einer menschlichen Form, da können sie sich vorstellen, wow, dann kann er das alles tun. Jetzt kann er meine Wäsche tun, deswegen die Videos, die habe ich tatsächlich meiner Mom gewidmet, auch diese Wäsche zu bügeln und so weiter. Da gibt's einige Videos, die wir auch noch neue releasen werden. Die habe ich als erstes meiner Mom auch gesendet, weil meine Mutter das dann plötzlich, also die findet es toll. Und, und plötzlich hat sie Ideen, was noch tun könnte. Plötzlich arbeiten wir gemeinsam an einem Produkt.
Ja, das ist ja wirklich ein spannender Punkt. Vor allem, du hast ja auch eben im Vorgespräch kurz erzählt, deine Tochter hat einen ganz normalen Umgang mit dem Roboter. Ist natürlich jetzt auch eine Generation, die dann vielleicht, okay, bei deiner Tochter besonders, aber es wird normaler sein, dass man einen Roboter irgendwo sieht oder dass der, sag ich mal, ein Alltagshelfer irgendwo ist. Wird das dann helfen? Und in 10 Jahren ist das eh komplett normal. Gilt ja vielleicht auch für die jetzt Berufsanfänger sind. Die werden sich ja auch schneller drauf einlassen, ne?
Richtig. Also jeder wird einen Roboter haben. Also in 10 Jahren bin ich mir überzeugt davon. Ich
definiere Roboter. Also du meinst nicht die Staubsauger, sondern du meinst...
Guter Punkt. Also die ersten Roboter, die wir für einen Haushalt auch jetzt releasen wollen und entwickelt haben, sind auf Rollen. Ich kann auch genau sagen, warum. Es gibt natürlich noch ein paar Herausforderungen beim Humanoiden, auch sicherheitstechnisch. Es gibt einfach, wohin fällt er, weil er kann fallen. Wie fällt er? Und da kann man natürlich jetzt gute Algorithmen bauen, dass er immer in die Richtung fällt, weg vom Menschen. Aber wenn er jetzt umrundet ist vom Menschen und so weiter. Es gibt
das Ding,
wiegt nun mal 80 Kilo heute. Ne? So ist nur 80 Kilo Koloss. Ne? Mhm. Da sage ich, also da gibt es bei uns halt jetzt welche, die das wie so ein Designerstück sieht es aus, 2 Arme. Und der kann halt nur rumfahren und aber kann genau die gleichen Dinge tun, kann genauso die Spülmaschine ausräumen, kann genauso, sag ich mal, uns etwas, also unser Frühstück vorbereiten und so weiter. Und das werden die ersten Produkte sein. Da haben wir ein Release im Februar. Und da gibt's natürlich einige Küchenmaschinenhersteller und so weiter, die mit uns da kooperieren. Mhm. Das heißt, die bauen die Apps dafür und müssen natürlich auch eine Spülmaschine leicht anpassen. müssen natürlich auch einen Kühlschrank leicht anpassen, müssen natürlich gewisse Dinge mit anpassen, weil es dann noch ein paar Barrieren gibt. Also unser Roboter ist nicht gefährlich, das muss ich gleich dazu sagen, weil der Menschen erkennt und dann sozusagen niemals Menschen etwas, also er würde vorher abschalten. Das hat nichts mit KI zu tun, sondern es ist Ziel 3, höchste Sicherheitsstufe, die man haben kann, vor der KI geschalten. Das heißt, er nimmt dann die Energie weg, wenn ein Roboter einem Menschen zu nahe kommt.
Genau, also was würde mich mal interessieren, kommt das wirklich bald und was kostet zum Beispiel, würde so etwas kosten? Interessiert mich total, weil ich mir so viele Anwendungen vorstellen kann, die dann besser laufen. Ich kenne tagtäglichen Ärger mit dem Staubsaugroboter, der nicht mehr funktioniert oder nicht mehr lädt oder dies oder jenes macht. Es nervt einfach nur, kostet einen Haufen Geld. Also was ist da zu erwarten und bis wann?
Also die MIPA-Plattform soll einmal nächstes Jahr erhältlich sein als Serienprodukt, wird durch große Hersteller in den Markt getragen, also nicht durch uns selber wieder, so wie auch bei den ganzen Industrierobotern. Die Preisrange ist im Bereich teures E-Bike, also im Bereich zwischen 5.000 und 10.000, je nachdem, ob ich ihn mit ein Arm oder zwei Armen möchte. Und dann,
das ist aber ein sehr teures E-Bike.
Ich sag mal, aber es ist...
Aber er kann Obertisch, also genau, auf dem Küchentisch arbeiten und so weiter.
Ja, Tische abwischen, kann alles vorbereiten, kann uns die Blumen gießen, wenn wir draußen sind. Wir haben
Gassi gehen?
Ja, im Haus. Ja, im Haus. Also derzeit fokussieren wir uns erstmal darauf, weil dann gibt es natürlich wieder andere Komplexitäten, sobald wir raus wollen.
Ball werfen.
Genau. Kann er. Das Ding, also ein Roboter wird halt erstmal als Hilfe, als Unterstützer in den Haushalt kommen, wird uns auch als Informationsplattform genauso, aber auch als zum Beispiel ein System, welches uns mehr, also in meinen Augen sehr mehr Sicherheit zu Hause gibt. Und wie? Indem zum Beispiel, also wir wollen jetzt nicht im medizinischen Bereich, warum, weil es viel zu komplex ist, medizinische Zertifizierung hinzubekommen. Deswegen haben wir uns auf den Bereich fokussiert, bevor Menschen in Care gehen. Das heißt, bevor sie in Pflege gehen, warum gehen sie in Pflege? Also hat sich, wenn ich die Frage stelle, das ist immer die gleiche. Einmal sind es entweder die Angehörigen, die einfach sich auch schlecht fühlen und sagen, hey, ich schaffe es nicht mehr, meine Eltern so oft zu besuchen oder wie auch immer. Und sagen, hey, aber ich fühle mich nicht sicher, dass meine Mutter, mein Vater allein zu Hause sind. Und das andere sind natürlich, dass auch die Älteren, die Betroffenen sozusagen, genauso sich nicht mehr sicher fühlen. Die hören die Geschichte vom Heirin nebenan, der irgendwo umgekippt ist und den hat man 3 Wochen später gefunden, als er schon geschungen hat. Und das ist denen, sorry für das Bild, was ich gezeigt habe. Aber das sind genau die Dinge, die einen Menschen dann dazu bewegen, schneller und früher in Pflege zu gehen, wo wir einen extremen Notstand haben. Und da sehe ich halt das größte Potenzial am Anfang, weil diese Geräte natürlich genau dafür sorgen können. Unser Gerät kann zum Beispiel den Puls sehen. Also er sieht dann, wie unser Herz schlägt. Er könnte darauf achten, ein Mensch liegt, steht, was auch immer. Das erkennt so ein System nun mal. Wenn jemand fällt, erkennt so ein System. Das heißt, man hat halt einfach auch jemand ein Gerät, wo man einfach auch mehr Sicherheit zu Hause bekommt. Und das sind auch die ersten Fälle in meinen Augen. Und dann gibt's natürlich auch Spülmaschine ein- und auszuräumen. Es wird ein bisschen anders, wie einfach das einzelne Messer zu handeln. Das ist nicht unser Ding. Das wollen wir auch am Anfang nicht, auch wenn es geht, wollen wir aber nicht tun. Genauso wird es dort halt leicht strukturiertere zu Hause geben. Ich weiß nicht, ob es der Alex auch auf dieser Show, wie hieß die nochmal?
Digital X,
genau. Ja. Da hat er es auch so, ich glaube, ein bisschen angeschnitten, weil wir dürfen noch nicht alles zeigen, aber da zeigen wir, dass halt auch der Mensch dazu bereit sein soll. Dass der Mensch sich auch anpassen soll, wenn er natürlich Hilfe möchte. Und wenn wir sagen, wir haben das Problem, dann müssen wir uns natürlich auch gewissermaßen Gedanken dazu machen, eine Akzeptanz mitbringen und gleichzeitig auch ein bisschen mitmachen. Wir haben Straßen gebaut, damit Autos fahren können. Wir haben nicht auf fliegende Autos gewartet. Ne? Und sonst hätten wir 100 Jahre
gemacht.
Genau, und das sind so Dinge. Und ich glaube, diese Schritte wird es jetzt halt auch in dieser Robotik geben.
Vielleicht kurz in einem Satz noch, warum kann Deutschland führend sein in der Robotik?
Nee, wir haben noch eine Schlussfrage. Wir haben angekündigt, dass wir noch fragen wollen, warum Elon Musk keine Ahnung von Robotik hat. Darauf haben wir Indities. Also.
Vielleicht ganz kurz, also Deutschland hat die beste Infrastruktur dafür. Das heißt, wir haben einmal durch die Automotive-Welt haben wir hier alles. Wir können Full-Stack denken, das heißt von Hardware, Software und komplexe Dinge vor allem. Deswegen haben wir den Dieselmotor sehr gut gemacht und Elektromobilität können andere halt auch. Dann das Zweite, wir haben den Druck heute. Wir haben einen Druck, Innovationen zu akzeptieren und wirklich auch ich sag mal, unsere Wirtschaft braucht es in dem neuen Zweig und deswegen wird es deutlich schneller kommen, wie wenn es uns gut geht. Das heißt, also als damals, okay, jetzt hole ich wieder aus, der Schmidt gesagt hat, hey, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen, da hatte er recht zu seiner Zeit. Warum? Hätten wir vor 30 Jahren einen Elektromotor gebracht als Fahrzeug, dann hätten wir vor 30 Jahren das Problem von heute gehabt. Ne? Und deswegen aber heute, ich sage mal, müssen wir umdenken. Wir müssen wieder offen sein für Innovationen. Wir müssen Visionen leben, lieben. Und deswegen glaube ich auch, dass Deutschland einfach heute die Zeit ist, dass wir Dinge verändern können und vor allem Robotik vorantreiben können.
Ja, und dann also noch die Schlussfrage kurz vielleicht. Warum hat Elon Musk keine Ahnung von Robotik, obwohl er ja ein Robotikunternehmen gegründet hat?
Tatsächlich wurde ich da nicht wirklich korrekt zitiert.
Guck, die Medien waren schuld.
Die Medien waren schuld. Es ging darum, dass ich gesagt habe, Elon Musk hat vorher Autos gebaut und wir bauen schon immer Roboter. Und deswegen habe ich auch einfach nur gesagt, ich glaube, wir haben eine sehr gute Chance, mit ihm mitzuhalten. Also ich respektiere ihn sehr. Und deswegen sage ich auch, wir können es vor ihm schaffen. Weil er geht durch Dinge durch die wir schon durch sind. Ja. Und deswegen tolle Videos zu zeigen, das können alle anderen auch. Ne? Man sieht halt, es sind 10 tolle Videos im Netz, die sind hochgestochen, tolle Kameras, keine Leute drumherum, kein Publikum. Da laufen die Roboter und dann gibt es 600.000 andere Videos, wo Roboter umfallen und man sollte sich Gedanken machen, warum. Und deswegen, wir haben heute noch das Potenzial, wir sollten uns nicht einschüchtern lassen. Ich meine, der hat am Anfang Menschen in Kostüm gesteckt und hat den als Roboter tanzen lassen. Also im Endeffekt, das sind halt Amerikaner. Die denken halt einfach innovativ und die verkaufen sich natürlich sehr, sehr gut und sollte uns aber nicht erstarren lassen, sondern es sollte uns motivieren, weil wir können das schon länger.
Das können wir doch so stehen lassen. Wir können das sehr gut.
Ja, vielen Dank, David Reger.
Ich bedanke mich ganz herzlich. Dir.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.